Das ist mal ehrlich, der Podcast.
Der Blacks-Podcast, der unbekannte Themen und Tabus aufgreift und versucht einzuordnen. Das ist die zweite Folge vom vulnerablen Narzissmus, der weiblicheren Ausprägung von dieser Persönlichkeitsstörung. Mein Name ist Daniel Bodemann, mitgearbeitet hat der Oli Jean Richard. Am Anfang ist alles gut oder sogar mehr als gut. Ihr habt eine super Frau getroffen, es funkt. Bis das Feuerwerk durch ist und ein bisschen Alltag einkehrt. Im zweiten Teil von diesem Blacks-Podcast schauen wir an, was sich ihre Beziehung mit einer narzisstisch veranlagten Frau so abspielt. Ganz schnell kommt das Thema Eifersucht auf. Der Christoph hat dazu Folgendes zu berichten.
Eifersucht, ja, ein schönes Thema. Also ja, es ist äußerst eifersüchtig in einem Ausmaß, wenn ich das nie erlebt habe, wird es aber immer weit abstritten. Also zum Beispiel, so, also was ich dazu muss sagen, ist, dass es nicht gleichzeitig ist. Das ist jetzt verrückt daran. Also sie tut zum Beispiel sehr gerne tanzen. Und sie ist eigentlich fast jedes Wochenende tanzen. Und dann denkt, gut, mach du das. Oder das ist ihre gesunde Beziehung, finde ich, gehört das dazu, dass man beide auch seinen eigenen Teil hat, ihr voll vertraut. Und ja, sie ist jung, sie braucht das, kein Problem, gang nur. Und das hat sie regelmässig gemacht. Sie ist manchmal eben zu anderen Männern heim übernachten. Und am Anfang naiv war ich gesehen und dachte, ja, oder kollegschaftlich, und habe probiert, da nicht zu viel Gedanken darüber zu machen. Und ich habe in unserer ganzen Zeit, als wir zusammen waren, genau zweimal mit einer anderen Frau abgemacht. Und zwar einfach über einen Mittag mit ehemaligen Arbeitskolleginnen essen, in einem Restaurant. Und dann sind beide mal komplett ausgerastet und hat wirklich vorgeworfen, du machst das nur für mich, eifersüchtig zu machen. Also wirklich komplett unverhältnismäßig.
Was mit der Eifersucht zusammenpasst und auch alle narzisstisch veranlagten Frauen haben, ist scheinbar ein Kontrollzwang. Gerne wissen, was man mit wem macht und wieso. Eine Situation, die für Tom alltäglich geworden ist.
Oder vielleicht andere typische Situationen, wo ich das Telefon im Büro vergesse und sie mir probiert anzuläuten. Und das ist dann so die Art von Kontrollverlust, also nicht immer erreichbar sein, ist nicht der Anlass gewesen, zur totalen Eskalation, also zu Straubenbeschimpfungen und meterlängen, schlimmen SMS. So. Ja, das war heftig gewesen, ja, dann ist ein bisschen das Gefühl, was passiert jetzt da? Also ich habe es nicht verstanden, ich konnte es nicht einordnen. So, ich denke, das ist etwas, was ich so nicht kenne. Also dass man sich vielleicht nervt, weil jemand nicht erreichbar ist, ist jetzt nicht unbedingt mein Thema, aber das kann ich schon verstehen, aber dass jemand einfach dermassen ausflippt. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Und ich habe das Gefühl, ja, es gibt auch Leute, wo das so ist. Und die habe ich bis jetzt noch nicht lernen kennen. Und weil es ja dann auch wieder zurückswitcht oder in das sehr liebevolle, sehr charmante, umgarnende, umwerbende, habe ich das irgendwie wie abgespalten. Das ist irgendwie weg, wie die Situationen wie weggedrängt. Und fand, ah, es war so ein das Gefühl von, ja, ich habe mich auch enttäuscht, das war gar nicht so schlimm.
Täupeln oder extra klein fies tun in einer Form, die man es von erwachsenen Frauen nicht erwarten würde. Die Bärbel Wardetzki, die unter anderem das Standardwerk «Weiblicher Narzissmus – Der Hunger nach Anerkennung» geschrieben hat, erklärt, wie es zu so einem Verhalten vor Frau kommen kann.
Sind da quasi kleine Kinder in den Erwachsenen noch drin?
Ja, klar. Das sind ja, heutzutage spricht man ja von Ego-States. Das gibt ja nicht das eine kleine Kind, sondern es gibt ja sehr viele Ich-Anteile. Und diese Ich-Anteile können sehr jung sein, die können aber auch erwachsen sein. Aber es gibt sehr viele junge Ich-Anteile, die entstehen aufgrund von frühen Versagungen. Und wenn ich in einer Familie aufwachse, wo ich nicht die Chance habe, ich selber zu werden in einer guten Form, dann bleiben dort Selbstwertverletzungen als Ego-State vorhanden. Und die übernehmen dann im Erwachsenenalter die Führung in Situationen, die ähnlich sind wie früher. Also wenn ich das Gefühl hatte, zum Beispiel, man hört mir nicht zu, meine Meinung ist uninteressant, dann kann sich da sowas bilden wie man hört mir eh nicht zu. Und wenn ich dann in einer Beziehung bin und mein Partner oder meine Partnerin hört mir nicht zu, dann kommt diese Verletzung wieder hoch. Und je traumatischer diese Verletzung ist, umso stärker ist die Reaktion. Und deshalb ist es für viele eben auch nicht erkennbar oder man hat das Gefühl, um Gottes Willen. Was zum Beispiel bei Narzissmus eine große Rolle spielt, sind Trennungen. Das Gefühl, also entweder wird man wirklich getrennt von jemandem oder aber die Personen sind da, aber sie sind emotional nicht vorhanden. Also eine depressive Mutter zum Beispiel, die immer kurz am Kind vorbeiguckt, ja, da wird das Kind sich verlassen fühlen. Und Verlassenheit ist eine ganz starke, tiefe Wunde in diesen Menschen. Und deshalb haben sie auch später so große Probleme in Beziehungen, weil sie immer Angst haben, wieder verlassen zu werden. Und wenn dann eine Situation passiert, die an dieses Verlassenheitstrauma antockt, dann kann das riesen Ausbrüche geben, die man nicht nachvollziehen kann, weil die Frau sich wirklich verhält wie eben als kleines Kind.
Belächelt oder ausgelacht werden und abgemacht werden, das hat Tom und auch alle anderen Männer scheinbar x-mal erlebt. Er hat auch Tagebuch geschrieben, für im Nachhinein überhaupt zu glauben, was passiert ist.
Arschloch, fick dich. Ich habe noch nie so einen schlimmen Mensch erlebt wie dich. Du hast so eine Frau in mir auf keinen Fall verdient. Du hast einen Schaden. Du hast ein Riesenproblem. Du bist ein schlechter Mensch. So in dieser Weise. Und mit der nötigen Aggressivität, die ich so nicht wiedergeben kann. Anschreien, Schaum im Mund, so.
Also nicht im übertragenen Sinn, sondern wortwörtlich Schaum im Mund.
Ja.
Und das Beispiel, dass man da noch den Kontext hat, ist eben, wenn man zum Beispiel das Handy mal hat liegen und wir nicht können zurückschreiben, das hat gelangt für so einen Ausraster zum Teil.
Ja, noch viel trivialere Sachen. Also das Bedürfnis nach Kontrolle generiert natürlich seriöse Aggression. Aber es hat natürlich Situationen gegeben, wie das Auto ausladen und ich laufe lieber irgendwie zusammen, als dass ich irgendwie die Sachen auf dem Kopf trage. Und dann sind dann irgendwie gesagt, ich trage die Koffer und die Säcke in die Zimmer schauen. Und sie haben gefunden, ich müsste sie eh nicht machen. Das hat schon gelingt, für dass sie komplett ausgeflippt ist vor dem Haus.
Beim Tom hat die Frau Schaum vor dem Mund gehabt. Der Stefan berichtet, dass seine Frau wortwörtlich mit den Zähnen knirsche, so eine leicht schräge Gesichtsstellung hat, wenn sie fast verjagt. Wegen was auch immer. Der Stefan, er hat uns seine Eindrücke ja schriftlich geliefert. Und es sind hunderte von Mail- und SMS-Konversationen, die er kopiert hat, dass man das überhaupt glauben kann, was so im Alltag passiert. Und er schreibt uns noch etwas, was man sich in einer gesungenen Beziehung irgendwie auch nicht so vorstellen kann.
Ich habe meiner Frau beim ersten Kind die Wahl gelassen, ob und zu wie vielen Prozenten sie arbeiten möchte. Sie hat sich dann entschieden, zu 40% zu arbeiten und wurde dann unglücklich mit ihrer Entscheidung. Am Ende hat sie mir die Schuld gegeben, weil ich das ja anscheinend so gewollt hätte.
Er liest noch unzählige andere Beispiele auf. Auch er hat Tagebuch geführt für den Irrsinn, wie er ihm sagt, festzuhalten und zu verarbeiten. Noch ein zweites Beispiel.
Die Eltern von meiner damaligen Frau haben uns ein Auto geschenkt. Ich weiß die Marke nicht mehr. Es war ein kleines Occasion-Auto, in gutem Zustand und praktisch für unseren Lebensabschnitt. Meine Frau hat sich nicht bedankt für das Geschenk, als wir es abholen konnten. Ungläubig habe ich sie dann darauf angesprochen. Ich sei etwas überrascht oder eher irritiert, dass sie nicht auch Danke gesagt hat. Woraufhin sie gemeint hat, es sei ja nur ein kleines Auto.
Der Punkt scheint da zu sein, auch wenn man etwas Gutes machen will, kommt es nicht gut an. Der Tom erzählt weiter.
Dass er einmal, als sie so angespannt war, nach einem Spaziergang in der Ferien, wo ich das Gefühl hatte, jetzt muss ich irgendetwas essen. habe ihr vorgeschlagen, weil sie gerne zu uns sagte, komm, jetzt gehen wir so in Norddeutschland, jetzt gehen wir in eine Bäckerei und kaufen dir einen feinen Kuchen. Und dann hat sie im Auto komplett zusammengeschrien, warum sie jetzt auf die Idee kommen, mir einen Kuchen zu kaufen. Sie will jetzt sicher keinen Kuchen. Also, ich bringe das Beispiel, weil es sehr oft in Situationen ist passiert, wo ich sogar das Gefühl hatte, ich wollte dir gefallen tun. Also, ich wollte lieb sein mit ihr. Oder? Und das ist auch schon wieder in meiner Leihhaft in der Situation schon wieder wie ein Kontrollverlust. Also, die Dominanz verlieren. Und denken, jetzt müsste ja noch dankbar sein, jetzt müsste ja nicht noch froh sein, dass der Mensch etwas für mich tut. Sogar das, die Art von Nähe suchen, die Art von Liebenswürdigkeit, ist irgendwo nicht integrierbar, offenbar.
Wenn Etsy nicht hilft, dann würde man meinen, dass man die Reisslinie zieht und sich trennt. Aber irgendwie sind die Männer alle ein bisschen in Helfermodus gekommen, oder wie man dem immer sagen will. Und das Verhalten von Frau, wo eben nett sein auch nicht hilft, so erklärt es mir Bärbel Wardetzki, führt zur typischen Beziehungsstruktur, die stabil, instabil ist.
Ja, das ist ein ganz typisches Bindungsmuster, was wir auch im Zusammenhang mit Borderline finden, aber auch im narzisstischen System, wo es im Grunde darum geht, entweder ganz symbiotisch miteinander verschwommen zu sein, ja, so wie in dieser Hochphase der Verliebtheit, und dann bricht es oft in dem Moment, wo jemand sagt, Hilfe, ich ersticke in dieser Nähe, ich halte das nicht mehr aus, rennt weg, geht in die Distanz, fühlt sich dann wieder endlich mal wieder ich selber. Dann kommt aber die Verlassenheitsdepression im Sinne von, es ist ja niemand mehr da, der mich spiegelt, also muss ich ganz schnell wieder zurück. Dann fängt man wieder an, in diese Liebe zu gehen, diese Liebe heißt ja immer, du musst so sein, wie ich dich haben will. Dann kommt wieder die Angst, verschluckt zu werden. Also muss ich wieder weg, in die Distanz, dann bin ich wieder ich. Bis die Verlassenheitsdepression kommt, gehe ich wieder zurück. Und so geht das ewig, 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 ewig. Und das machen die Leute halt durch Streits.
Der Tom sagt mir, dass sich seine Frau eigentlich im 3-Monats-Takt von ihm trennt hat. Aber dann doch nicht. So ist es laut den Schilderungen allen Männern gegangen. Es sei halt auch ein gutes Drohmittel, wenn man immer wieder Trennung in den Raum stellt. Einfach für eine stabile Beziehung ist es logischerweise Gift.
Und das Problem ist ja noch, dass das Verhalten einer solchen Frau zielt ja dann auch auf eine Trennung ab, weil sich der andere in so einer Beziehung nicht wohlfühlt.
Ja,
man provoziert
Beispiel,
genau. Ja dann auch Richtig. Noch das, was man selber nicht erträgt.
Richtig, das ist dann der Teufelskreis, genau. Und dann hat man aber wieder seine, wie sagt man in der TA, seine Endauszahlung, seine Bekannte, nach dem Motto, hab doch gleich gewusst, dass ich wieder alleine bleibe. Hab doch gleich gewusst, dass ich wieder verlassen werde. Dann passt es ins System.
Ein bisschen selbstkritisch müssen sich die Männer aber auch vorwerfen, dass ihr System das so zugelassen hat. Viele haben es jahrelang in so einer Beziehung ausgehalten, bis sie kapiert haben, was Sache ist. Man hat halt scheinbar immer wieder Hoffnung, erklärt es mit allem Möglichen, will nicht aufgeben, besonders wenn noch Kinder im Spiel sind. Mit einem Kompromiss geht es ja vielleicht und mit noch einem Kompromiss und noch einem. Dazu der Christoph.
Jetzt im Rückblick wäre ich dann in diesem Moment weggelaufen und gesagt, es geht unmöglich so. Aber dann ist mir das völlig nicht bewusst. Ich habe dann das alles weg. Entschuldigen. Du denkst, gut, hat sie halt vielleicht die Schwierigkeiten im Real, unsere Ecken und Kanten. Und dazu kommt auch, dass aus dem Umfeld gell, alle Leute, die noch nicht mit ihnen geredet haben, sagen, das ist doch völlig normal, das ist bei mir daheim häufig auch so.
Und nachher hält man den einfach durch. Oder was sind denn noch die Beweggründe mit zum einen? Man weiss noch nicht, wie schlimm das ist, aber denke nachher auch, ja, ich muss sich jetzt loyal sein, das geht ja schon irgendwie. Oder was sind alle die Überlegungen?
Verschiedene Sachen. Also ich habe fest daran geglaubt, dass sich ja Menschen verändern können und dass wir alle unsere Schwierigkeiten haben und dass wir nachher zusammen halt an dem arbeiten. Und dass wenn man ja sagt zu jemandem, dass man nachher auch durch solche Sachen durch muss. Dann habe ich noch nicht die Sachen gelesen, mit dem Arzt darüber geredet und so und habe fest an das geglaubt. Und habe dann ganz fest mich angefangen, auch verbeugen, für einfach alles zu machen, für ja, diese Situation aus dem Weg zu gehen, für eine Eskalation. Zu vermeiden. Das ist mir dann auch nicht bewusst, aber die ganze Zeit das auf Eierschalen laufen, das Typische.
Etwas, was Christoph gesagt hat und wichtig scheint in diesem Zusammenhang, aus dem Umfeld kommt die Rückmeldung, dass man solches Verhalten auch kennt und andere Frauen auch so reagieren. Das Problem an der Sache, Es sind Charakterzüge und Verhalten, die jeder Mensch kennt. Aber wer das Ausmaß und die Regelmässigkeit nicht erlebt, der kann es offensichtlich nicht nachvollziehen, sondern argumentiert quasi zu normal. Der Tom hat sich, nachdem er schon ein bisschen weich gekocht ist, für Sachen entschuldigt, die er nicht gemacht hat. Die Frau hat ihm sogar den Text vorgegeben, wie er sich zu entschuldigen hat.
Dass man so wie zu einer Schablone wird von sich selber. Oder dass man dann irgendwo wie das verliert, was man ehrlich ausmacht als Mensch. Dass ich einfach komplett verunsichert war, wie dass ich mich gegenüber ihr so verhalte. In ganz banalen Alltagsgesprächen zum Beispiel. Also plötzlich habe ich mir überlegt, kann ich sie jetzt fragen, wie ihr Tag war? Weil sie hat mir dann aber gesagt, ja, ich mag nicht über meinen Tag reden, weil ich mag nicht über meinen Job reden. Aber du fragst mich ja nie, wie es mir geht. Oder es sind so Subtilitäten. Aha, sie hat doch gesehen, ich muss fragen, wie es ihr geht und nicht, wie ihr Tag war. Das ist dann ein riesen Unterschied für sie, oder? Und der Unterschied ist so gross von, ich gebe dir gar keine Antwort mehr. Das ist zum Beispiel so ein typisches Muster, einfach schweigen. Also ganz viele Fragen nicht beantworten. Einfach will, öde mich nicht an mit deinen blöden Fragen. Und gleichzeitig ausflippen, du hast mich nicht gefragt, wie es mir geht, oder? Und es gibt so eine Instabilität, oder? Natürlich nicht zu einem zu Settings kann führen, dass man zum Beispiel am Nachttisch hockt und wahrscheinlich mein Atemzug schon komisch war, weil ich mir schon überlegt so, sage ich jetzt etwas oder tue jetzt einfach lieber noch fertig essen. Und das spürt man, oder das spürt man die Anspannung und das halten so Menschen nicht aus. Das ist das, was ich kannte, die nicht selber trauen, um zu sagen, du, komm, nimm das Gläschen Wein oder die dann irgendwie so nicht rund im Haus machen. Das nimmt die voll auf, die Verunsicherung, oder? Und ich habe nie die Antwort auf ihre Erwartung, was ich wünsche.
Sie haben nie die Antwort. Etwas vom Fiesesten, was es scheinbar bei dieser narzisstischen Problematik gibt. Die Katze beißt sich in den Schwanz, eine narzisstische Frau erkennt sich nicht. Ihr Spiegelbild verschwindet, je näher sie daran hergeführt wird. Es geht einfach nicht.
Wenn ein narzisstischer Mensch kritisiert wird oder wenn ihm der Spiegel vorgehalten wird mit einem Fehler, dann wird man automatisch eine Reaktion, eine Abwehrreaktion kriegen, weil sie es nicht schaffen, eine negative Kritik mit der sich wirklich auseinanderzusetzen und sagen, aha, das höre ich jetzt, nee, hat mit mir eigentlich nichts zu tun, gebe ich wieder zurück oder na, ich werde mal drüber nachdenken. Ich meine, das ist die hohe Kunst, ne? Also so einen Menschen zu treffen, das ist nicht einfach, ja? Der sowas machen kann. Alle, wenn wir mit Fehlern konfrontiert werden, sagen wir, das war und weil und überhaupt und das war eigentlich ja, wollte ich ja und so, ne? So, ganz normal menschlich, ja? Weil es halt so verdammt weh tut. Weil wir wollen ja alle bestätigt werden. Das ist ja die narzisstische Struktur, die wir alle haben. Wir brauchen das auch. Es ist nur die Frage, inwieweit wir offen sind für sich auch ansprechen zu lassen oder wir sind so verunsichert und so in unserer Existenz bedroht, dass wir das draußen lassen müssen. Und vergessen ist eine wunderbare Möglichkeit. Das habe ich nie gesagt. Das kann gar nicht sein, das habe ich nie gesagt.
Und dann hat die Narzisstin quasi viele Mittel und Werkzeuge, das von sich zu weisen, mit Wut oder mit Vergessen.
Genau, ja, und sagen, du spinnst. Das ist ja das, was dann so in Richtung Gaslighting läuft, ne? Wo also die andere Person für verrückt erklärt wird oder ihre Wahrnehmung für verrückt erklärt wird, nach dem Motto, du bist ja völlig, das stimmt doch alles überhaupt gar nicht.
Gaslighting, kurz erklärt, ist, wenn man die Wahrnehmung oder die Realität des anderen manipulieren will. Der Stefan hat dazu zwei Beispiele. Zuerst, wie er sich mit der Zeit hat probiert, dagegen zu schützen.
Vor einer Diskussion mit meiner Frau habe ich zum Teil mein Argument, welches ich ihr näher bringen wollte, auf einen Zettel geschrieben, in ein Kuvert gelegt und zugeklebt. Während der Diskussion hat die Frau dann regelmäßig alles verdreht und am Ende mir das gesagt oder vorgeworfen, was ich ihr zu Beginn gesagt habe. Dann habe ich das Kuvert genommen und ihr gezeigt, was mein Argument war. Auf der Rückseite habe ich auch noch geschrieben, dass sie alles umdrehen würde. Aber ich habe es vor allem auch zu meiner Bestätigung gebraucht, weil nie ein Stein auf dem anderen blieb, wenn ich mit meiner damaligen Frau geredet habe.
Der Stefan hat mir ja auch viele Mails eins zu eins zum Durchlesen gegeben. Bei ihm schüttelt er noch heute ungläubig den Kopf. Und auch ich habe es 4-5 Mal gelesen. Es ist darum gegangen, dass die Kinder nach der Trennung gleich noch Skifahren können und man das zusammen finanziert. Aber die Frau schreibt, man habe nicht genug Geld, es sei nicht lebensnotwendig und auch kein eigentliches Hobby. Und sie selber können es sich ja auch nicht leisten. Dann schreibt er zusammenfassend zurück, das ist also deine abschließende Meinung. Copy-paste fügt er ihre Argumente ein, wo ihm die Frau geschrieben hat. Und dann kommt zurück, dreh mir die Worte nicht im Mund um. Er markiert dann noch einmal farbig jedes von ihren selber geschriebenen Argument zum Aufzeigen. Ich verdrehe nichts, lies doch einfach, was du geschrieben hast. Ohne Erfolg. Dreh mir die Worte nicht im Mund um. Und für dem noch die Kronen aufzusetzen, die Frau siegte mit ihrem Freund, den sie nach der Trennung hatte, in die Skiferien gegangen. Und dann, wo sie nicht genug Geld hatte, für 200 Franken an die Skischule zu zahlen, dann sei sie gleichzeitig ihre Wintersportwoche an die Sonne geflogen, um Bikeferien machen.
Da habe ich also auch Beispiele erlebt. Man hat es schriftlich und hat es dann der Frau zurückgegeben. Hier steht ja, das hast du gesagt. Und
das ist gefaked, fake, alles fake. Ja, alles Fake News. Ja, ja. Das ist die beste. Und vor allem, das ist ein Totschlagargument. Was willst du denn dagegen machen?
Also kommt man dann gar nie irgendwann mal auf einen grünen Zweig, wo wirklich eine Beziehung möglich wäre?
Wenn jemand so drauf ist, glaube ich kaum. Glaube ich kaum. Weil das ist wirklich, das ist dann, da geht es dann wirklich in Richtung Persönlichkeitsstörung vermutlich, wo jemand wirklich in seiner Persönlichkeit so beeinträchtigt ist, dass er gar nicht die Fähigkeit hat, damit umzugehen. Es hat auch nichts mit Bösartigkeit zu tun. Es kann mit gekoppelt sein, ja. Es können auch Menschen wirklich bösartig sein. Aber in der Regel ist es erstmal nicht, sondern das sind wirklich Schutzfunktionen. Und je mehr jemand sowas abwehrt, umso desaströser ist natürlich das Innenleben, ja. Das sind ja wirklich, die fühlen sich ja völlig verlassen und fallen ins Nichts, wenn sie kritisiert werden. Ja?
Der Kern davon, für das nochmal zusammenzufassen, ist ja ein geringer Selbstwert. Das führt zu einer Instabilität, die sich besonders auf die Beziehung und den Partner auswirkt. Es wird eine Realität geschaffen, die nicht mehr gesund ist. Was eine narzisstisch veranlagte Frau alles kann anrichten und umdrehen, ist schon noch erstaunlich. Zum Schluss von dieser Episode noch eine Schilderung von Stefan.
Als die Trennung endgültig war, ist meine Frau komplett eingebrochen, auf die Knie gefallen und hat mich angefleht, sie nicht zu verlassen. Und das, nachdem sie zuvor monatelang immer die Trennung angesprochen hatte und mich aufs Übelste behandelt hat. Und nachdem wir uns dann definitiv getrennt hatten und es kein Zurück mehr gab, da hat sie angefangen zu behaupten, sie habe sich von mir getrennt.
Wir haben es schon gehört, verloren werden ist etwas vom Schlimmsten, was einer Narzisstin passieren kann. Im dritten Teil des Blacks Podcast gehen wir dieser narzisstischen Persönlichkeitsstruktur weiter auf den Grund und probieren unter anderem auch zu ergründen, wieso die Männer so lange in so einer Beziehung geblieben sind.
Mal ehrlich, zuhören magst du jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber wenn du uns noch lesen oder sehen willst, dann findest du uns auf malehrlich.ch oder in den sozialen Medien. Merci fürs Zuhören.